Kapitel 8 Die Megaspender und ihre Grenzen. Was darf Philanthropie? Im wilden Westen des Gebens liegen Effektivität und Exzentrik nah beieinander. Aber so kann auch Großes entstehen. Kann man den Bau der Pyramiden rechtfertigen? Diese Frage diskutierte ich neulich bei einem Abendessen mit 4 Gästen in meiner Wohnung. Statt eines Gastgeschenks hatte jeder ein interessantes Problem oder eine Geschichte mitbringen sollen, über die es sich zu streiten lohnt. Nach ein paar Gläsern wussten wir schon, wer von uns lieber eine Zeitmaschine hätte und wer lieber einen Teleporter. Auch ob man, wenn man sich entscheiden müsse, lieber die Fähigkeit behielte, etwas Neues zu lernen, statt etwas Erlebtes zu vergessen. Die Pyramiden habe ich nur ein einziges Mal mit eigenen Augen gesehen. Schemenhaft gegen die rote Abendsonne von einer Dachterrasse aus. Mein Besuch in Kairo war zu kurz, um sie zu besuchen. Aber jedes Jahr stehen Millionen Menschen davor und stellen sich vermutlich die gleiche Frage wie ich aus der Entfernung. Wie konnte es passieren, dass vor fast 5000 Jahren Zehntausende von Arbeitern in sengender Hitze Millionen von tonnenschweren Steinen aufeinander stapelten? Was sie bauten, war keine Schule, keine Markthalle. Die Pyramiden waren nicht nützlich. Sie sind ein in der Weltgeschichte einzigartiger Ausdruck der Macht eines einzelnen Menschen über sein Leben hinaus. Und wir betrachten sie heute als kulturellen Schatz. Was haben die Pyramiden mit dem Geben zu tun? Langfristig einen großen Wert für die Gesellschaft zu schaffen, das ist der Kern der Philanthropie. Aber was würde passieren, wenn heute ein Stifter eine gewaltige Gedenkstätte für sich selbst bauen wollte? In diesem Kapitel geht es um die Macht privaten Geldes und darum, wo deren Grenzen liegen oder liegen sollten. Die Frage haben wir uns aus dem Schneeregen in Davos mitgenommen, und sie führt uns nicht nur in die sandige Wüste, sondern in den Sumpf der Wahlkampffinanzierung, in die abgeschiedenen Weiten der Ozeane und sogar bis zu anderen Planeten. Wie viel Exzentrik, wie viel Experiment, wie viel Eigennutz oder Einflussnahme sollten vermögenden Privatpersonen zugestanden werden? Welche Unabhängigkeit gilt es zu schützen? Welche Übertreibung zu verurteilen? Welche Unrechtmäßigkeit zu verhindern? Wo geht Philanthropie couragiert weiter, als die Mehrheiten in einer Demokratie reichen? Und wo geht sie zu weit? Zuerst zur Frage der Exzentrik. Ich bekomme seit vielen Jahren praktisch täglich Post von Menschen, die nach einer Finanzierung für ihre Projekte suchen. Einige davon waren durchaus ungewöhnlich. Einmal schrieb mir ein sehr engagierter Stifter einen langen Brief, in dem er um Unterstützung für seine Idee bat. Auf einem Feld in Nordrhein-Westfalen wollte er ein Monument für den Weltfrieden errichten, mehrstöckig, begehbar und kugelförmig wie die Erde. Das Innere sollten Menschen aus aller Welt gestalten. Einen Architekten hatte er auch schon gefunden. Ich konnte ihm nicht helfen. Genauso wenig wie dem Herrn mit Doktortitel, der mir erklärte, er habe das Grundproblem für die wirtschaftliche Rückständigkeit des afrikanischen Kontinents erkannt. Die Kolonialmächte hätten die Menschen, die eigentlich Linkshänder seien, gezwungen, mit der rechten Hand zu schreiben. Dadurch seien sie weniger produktiv. Eine groß angelegte Bildungsinitiative könne hier Abhilfe schaffen. Soweit ich weiß, wurde keines der beiden Projekte verwirklicht. Nicht nur exzentrisch, sondern mit großer finanzieller Macht ausgestattet, sind dagegen eine Reihe von Vorhaben einer kleinen Anzahl von Tech-Milliardären, allesamt aus den USA, die in den vergangenen Jahren die internationale Debatte über das Geben geprägt haben. Die Geber nutzen nicht nur den Mantel der Philanthropie, sondern berufen sich auf moralische Prinzipien und wissenschaftliche Theorien, und sie machen es leicht, die gesellschaftliche Einflussnahme privater Vermögen als Ganzes zu diskreditieren. Am prominentesten sind vermutlich die riskanten Großprojekte, die Moonshots der privaten Raumfahrt. Elon Musks Unternehmen SpaceX hat seit seiner Gründung im Jahr 2002 schätzungsweise über 7 Milliarden Dollar an Investitionen erhalten und mit seinen wiederverwendbaren Raketen einen Unternehmenswert von über 100 Milliarden Dollar erreicht. Der Gründer verfolgt aber eine viel größere Mission. Wenn das Leben auf unserem Planeten unmöglich wird, soll die Menschheit auf anderen Planeten überleben. Das Unternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos verbraucht eigenen Angaben zufolge 1 Milliarde Dollar jährlich aus seinem persönlichen Vermögen. Und auch hier gibt es einen guten Zweck. Millionen von Menschen sollen außerhalb der Erde leben und arbeiten können, um die grenzenlosen Ressourcen des Weltraums anzuzapfen, schädliche Industrien dorthin zu verlagern und so unseren Planeten zu erhalten. Mehrere 100 Millionen Dollar hat Elon Musk in ein weiteres Vorhaben investiert, das sich wie Science-Fiction anhört. Die Firma Neuralink hat das Ziel, Gehirncomputerschnittstellen zu entwickeln, um neurologische Erkrankungen zu behandeln und die menschlichen kognitiven Fähigkeiten zu erweitern. Und auch in diesem Feld sind weitere Milliardäre am Werk. Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin haben 2013 Calico ins Leben gerufen, um die Alterung zu erforschen und die menschliche Lebensspanne zu verlängern. Die Liste der Großvorhaben an der Grenze von Wagniskapital und Philanthropie ließe sich noch lange fortsetzen. Bemerkenswert an ihnen ist, dass sie sich auf eine jüngere philosophische Tradition berufen, die in den vergangenen 10 Jahren zu einer Art Renaissance der populären Moralphilosophie und zur Weiterentwicklung vieler ernsthafter Hilfsprogramme beigetragen hat, den effektiven Altruismus. 2015 schrieb William MacAskill, damals mit 28 Jahren jüngster Professor in Oxford, das Buch Doing Good Better, deutsche Ausgabe Gutes besser tun. Es wurde zum Bestseller und machte Ideen populär, die zuvor der Ethiker Peter Singer entwickelt hatte, deren Wurzeln aber weit in den ethischen Pragmatismus und Utilitarismus zurückreichen. MacAskill beantwortet die Frage, wie man mit Geld möglichst viel Gutes tun kann. Man solle möglichst kosteneffektive Lösungen suchen, also für jeden Euro maximal viel positive Wirkung im Sinne der Vermeidung von Leiden erreichen. Dazu sollte man dieses Leiden unabhängig davon bewerten, wie nah es räumlich oder zeitlich liegt, also ob es aktuell in der Familie oder irgendwann und irgendwo anders vorkommt. Daraus folgt zum Beispiel, wenn sich heute mit überschaubaren Mitteln ein weit in der Zukunft liegendes oder nur mit geringer Wahrscheinlichkeit eintretendes, aber existenzielles Problem lösen lässt, kann dies eine sehr effektive Verwendung von Ressourcen sein. Wie eben die Kolonisierung des Weltalls. Geben ist dabei für effektive Altruisten kein freiwilliger Akt, der primär aus Mitgefühl erfolgt und dem eigenen Umfeld helfen soll, sondern eine moralische Pflicht, der wir nach rationalen Überlegungen und idealerweise nach klaren Zahlen nachkommen müssen. Mit den einfachen moralischen Imperativen des effektiven Altruismus lassen sich wichtige Diskussionen, etwa über die Verteilung knapper Mittel im Bildungs- oder Gesundheitsbereich, viel verständlicher führen. Wenn man mit 10.000 Euro eine neue Hüfte für einen Menschen oder alternativ Malarianetze für ganze Dörfer finanzieren kann, dann ist klar, dass die zweite Maßnahme sehr viel mehr zusätzliche gesunde Lebensjahre ermöglicht. Auch die Impfstoffforschung kann sehr effektiv sein, wenn man die menschlichen und wirtschaftlichen Schäden künftiger Pandemien bedenkt. Im besten Fall erweitern solche Überlegungen den moralischen Horizont und helfen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Man kann die Prinzipien des effektiven Altruismus aber noch weiter fassen, mit erheblichen moralischen Konsequenzen. Das Prinzip der Unparteilichkeit fordert nämlich, dass jedes Leiden oder Wohlergehen gleich viel wert sein soll, egal wie ähnlich oder unähnlich, egal wie nah oder fern uns die Betroffenen sind. Genau genommen gilt das auch über die Spezies Mensch hinaus. Wenn jedes Jahr Millionen männlicher Küken getötet werden, kann ihr Leiden rechnerisch schwerer wiegen als das eines menschlichen Familienmitglieds. Auch künstliche Intelligenzen und Außerirdische könnten berücksichtigt werden. Und noch ein Prinzip kann man in der Geltung ausweiten, bis es auf der Erde nahezu nutzlos wird. Um die gesamte positive Wirkung einer Maßnahme zu berechnen, sollen nämlich ihre potenziellen Kosten mathematisch zur Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens in Beziehung gesetzt werden. Und einige Anhänger des effektiven Altruismus leiten daraus ab, dass der bestmögliche Einsatz von Geld heute darin bestehen kann, nach Aliensignalen zu horchen. Auch wenn eine Alien-Invasion unwahrscheinlich ist, müsse man ihre Eintrittswahrscheinlichkeit mit den Kosten der Vernichtung der Weltwirtschaft multiplizieren. Aber man sollte den effektiven Altruismus nicht danach beurteilen, wie sich seine Prinzipien auf die Spitze treiben lassen, sondern die Klarheit seiner moralischen Orientierung dafür nutzen, einem verbreiteten Vorurteil zu begegnen, mit dem es insbesondere Hilfsorganisationen oft zu tun haben, dass das eigene Geben ohnehin nichts bringe. Tatsächlich lässt sich schon mit wenigen Dollars an der richtigen Stelle nachweisbar Leid reduzieren, manchmal sogar Leben retten. Dass der effektive Altruismus in den letzten Jahren häufig Gegenstand von Kritik war, hat aber nicht nur mit seinem Erfolg oder der Auslegung seiner Prinzipien zu tun, sondern auch damit, dass er eine ganze Reihe jener libertären IT-Unternehmer und Investoren in den USA als Unterstützer angezogen hat, die für eine Ausweitung der Philanthropie weit jenseits der Anliegen der politischen Mitte stehen. Seine logischen Antworten dienen ihnen als Rechtfertigung dafür, sich von einem Staat unabhängig zu machen, den sie als gängelnd oder sogar als Bedrohung wahrnehmen. Der deutschstämmige PayPal-Investor Peter Thiel plant deshalb schwimmende Städte mit eigenen Gesetzen auf hoher See. LinkedIn-Gründer Reid Hoffman und Loreen Powell Jobs, Witwe des Apple-Gründers, bauen bereits eine Retortenstadt in Kalifornien, in die nur ausgewählte Bewohner ziehen dürfen. Zur Unabhängigkeit vom Staat gehören auch Kryptowährungen. So kamen die größten Finanzierungszusagen für Organisationen des effektiven Altruismus von Sam Bankman-Fried, dem mittlerweile wegen Betrugs angeklagten und kurzzeitig reichsten Kryptounternehmer der Welt. Und wer wirklich unabhängig sein möchte, investiert auch gleich in das Einfrieren des eigenen Körpers, um Katastrophen zu überleben und in einer Zukunft aufzuwachen, in der die Menschheit ihre gegenwärtigen Probleme überwunden hat, egal was auf dem Weg dorthin mit denen passiert ist, die sich das Überleben nicht leisten konnten. Apropos ewiges Leben. Zurück zur Diskussion über die Pyramiden an meinem Esstisch. Meine private Runde bestand aus der Verwaltungschefin einer Universität, einer Kulturmanagerin, einem Komponisten und einem Unternehmensberater. Wir waren uns einig. Der Bau der Pyramiden war zu seiner Zeit moralisch nicht zu rechtfertigen. Jedenfalls, wenn man unsere überzeitlich universellen Werte zugrunde legt. Dennoch sind wir dankbar, dass es sie gibt. Ohne sie wäre die Menschheit kulturell ärmer. Was einige Tech-Milliardäre mit ihrem Geld tun oder nicht tun, kann man aber nicht mit dem Abstand von 3000 Jahren bewerten. Selbst wer die eigenen moralischen Maßstäbe weit dehnt und viel Raum für Exzentrik lässt, muss die Sorge haben, dass die gesellschaftliche Unterstützung für Philanthropie insgesamt bröckelt, wenn sie sich so weit von den irdischen und aktuellen Herausforderungen entfernt, wie das bei manchem im wilden Westen des Gebens der Fall ist. In Deutschland und Kontinentaleuropa sind wir weit von derart enormer philanthropischer Macht entfernt. Keine Stiftung, kein Spender erreicht allein auch nur ein Tausendstel des Bundeshaushalts von knapp 500 Milliarden Euro. Insofern ist die Macht der Megaphilanthropen aus der jüngeren Zeit eine Chance, die Gefahr zu erkennen und es so weit nicht kommen zu lassen. Zum Beispiel könnte man den Steuervorteil gemeinnütziger Vermögen bei einer Maximalsumme kappen, sodass es eher einen finanziellen Anreiz gibt, große Summen auf verschiedene Organisationen und Zwecke zu verteilen. Vor allem aber ist die letzte US-Präsidentenwahl eine Warnung hinsichtlich des Einflusses privater Vermögen auf Politik. Elon Musk hat über 250 Millionen Dollar direkt oder über Vorfeldorganisationen gespendet und in der Schlussphase 1 Million Dollar täglich an zufällig ausgewählte Wähler in Swingstaaten wie Pennsylvania, Michigan und Wisconsin verlost. Donald Trump kündigte wenige Tage nach seinem Sieg an, Musk damit zu betrauen, den gesamten US-Staatshaushalt um ein Drittel zu kürzen. Die meisten Beobachter erwarten von der erneuten Trump-Regierung eine Politik der umfassenden Deregulierung und der uneingeschränkten Redefreiheit. was der Agenda entspricht, die nicht nur der Chef von Tesla und dem Kurznachrichtendienst X verfolgt, sondern auch eine Gruppe weiterer Tech-Milliardäre wie Peter Thiel, die über unterschiedliche Kanäle ebenfalls massiv zu Trumps Wahlkampf beigetragen haben. Währenddessen hat die Stiftung von Elon Musk es übrigens im dritten Jahr in Folge nicht geschafft, wie gesetzlich vorgeschrieben, mindestens 5% ihres Vermögens für gemeinnützige Zwecke auszugeben. Über 400 Millionen nicht vergebene Dollar haben sich so aufgestaut. Ich verstehe die Empörung. Die eigene Haltung zum gesellschaftlichen Einfluss privater Vermögen hängt natürlich davon ab, von welchen Beispielen wir ausgehen. Antike Megabauprojekte und futuristische Moonshots entziehen sich alltäglichen menschlichen Bedarfen so sehr, dass sie schwer zu rechtfertigen sind. Und wenn einige Tech-Milliardäre die eigentlich sinnvollen Einsichten des effektiven Altruismus für radikal-libertär-kapitalistische und regierungsskeptische Projekte nutzen, sollten sie dafür möglichst nicht noch steuerliche Anreize erhalten. Und wenn ausreichend große Wahlkampfspenden in den USA direkt zu Regierungsämtern führen, bleibt zu hoffen, dass zukünftige Mehrheiten die einschlägigen richterlichen Entscheidungen über die Möglichkeiten der Wahlkampffinanzierung wieder begrenzen. Diese Fehlentwicklungen können die Diskussion in Deutschland befruchten, aber sie wären hierzulande auch gemeinnützigkeitsrechtlich und im Hinblick auf die Regeln der Parteienfinanzierung unmöglich. Genauso wichtig scheint mir aber auch, für die meisten Geschichten des Gebens, die es zu kritisieren gilt, gibt es formal und rechtlich kaum unterscheidbare Beispiele, die sich als wertvoll herausgestellt haben. Viele der kulturellen Schätze der Weltgeschichte sind genau deshalb entstanden, weil es private Vermögen gegeben hat, die sich verewigen wollten. Und viele unternehmerische Visionen, von dem Bau der Eisenbahn in Großbritannien über die Einführung der Glühbirne, hatten zuerst die Regierungen gegen sich. Und selbst den direkten Einfluss von Philanthropie auf Politik kann man wohlwollender aus der Perspektive demokratischer Oppositionsbewegungen betrachten, die auf private Unterstützung angewiesen sind. Das Betätigungsfeld für privates Geld zu sehr einzuschränken, könnte einen großen Verlust bedeuten. Die Erfahrungen des effektiven Altruismus zeigen, wie unterschiedlich auch völlig einleuchtende philosophische Argumentationen genutzt und ausgenutzt werden können. Wenn es darum geht, Exzentrik von Wagnis und Eigennutz von Gemeinwohl zu unterscheiden, kommt es auf die handelnden Personen selbst an und darauf, wie sie den Möglichkeitsraum gestalten und darüber sprechen. In den verbleibenden 3 Kapiteln dieses Hörbuches werde ich Menschen und Ansätze vorstellen, die sich bewusst damit auseinandersetzen, wie sie mit ihrem Geld in einer demokratischen Gesellschaft wirken können und dürfen. Es ist ein Aufbruch der Vernünftigen, für den es höchste Zeit ist.